Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Wir möchten heute mit euch auf den Spuren des Spätsommers 2018 durch Chemnitz gehen. Zu dieser Zeit, vor genau 7 Jahren, erschütterten rechte und rassistische Ausschreitungen die Stadt. Die Bilder davon gingen bundesweit, selbst international, durch die Medien. Und bis heute prägen die Ereignisse von damals das gesellschaftliche Klima in Chemnitz. In dieser Folge wollen wir gemeinsam einen Blick zurückwerfen. Auf die Geschehnisse im Spätsommer 2018, auf die Hintergründe und auf rechte Gewalt in Chemnitz. Damals und heute. Wir werden heute durch Chemnitz gehen. An Orte, die für die rassistischen Ausschreitungen 2018 wichtig und bedeutend waren. Auf den Wegen begleitet uns Anna. Anna arbeitet bei der betroffenen Beratung Support für Betroffene von rechter Gewalt des RA Sachsen e.V. in Chemnitz. Mit ihr wollen wir darüber ins Gespräch kommen und dazwischen mit euch immer wieder auf 2018 zurückblicken.
Hallo Anna, schön, dass du heute mit dabei bist. Möchtest du dich ganz kurz noch vorstellen?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Anna, bin Beraterin im Projekt Support für Betroffene rechter Gewalt des RA Sachsen e.V. und mache das jetzt tatsächlich seit dem Spätsommer 2018.
Was macht die Beratungsstelle, in der du arbeitest, genau?
Genau, also wir haben so zwei Hauptaugenmerke. Das erste ist unser Monitoring. Da erfassen wir rechte Gewalt, bringen jedes Jahr eine Statistik zu rechten Angriffen heraus und haben auch noch eine Chronik, auf der wir weitergefasst rechte Vorfälle erfassen. Genau, und hier vielleicht gleich nochmal ein kleiner Werbeblock, uns Angriffe und Vorfälle wirklich auch zu melden. Darunter fallen natürlich auch rassistische Vorfälle, genauso wie queerfeindliche Vorfälle und Angriffe. Das tun wir einfach, um auf rechte Gewalt aufmerksam zu machen, genau, und die Öffentlichkeit mehr zu informieren. Und unser zweites Hauptaugenmerk ist die Beratung. Das ist auch das, was tatsächlich den Großteil unserer Arbeit ausmacht. Da beraten, begleiten und unterstützen wir Betroffene, Angehörige, aber auch ZeugInnen von rechter, rassistischer, antisemitischer und queerfeindlicher Gewalt. Tatsächlich sozusagen vom ersten Anruf mit, hey, ich wurde gestern Abend angegriffen, was soll ich tun, bis hin zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens in allen möglichen rechtlichen, finanziellen, organisatorischen Fragen und bieten natürlich auch psychosoziale Unterstützung. Das heißt, relativ normale Angriffsfolgen wie beispielsweise Albträume, Angstzustände, Vermeidungsverhalten nach einem Angriff. All das kann bei uns in Beratung besprochen werden und da bieten wir psychosoziale Unterstützung und Entlastungsgespräche an.
Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Wir reden nun heute über den Spätsommer 2018 und was hat denn dieses 2018 für euch als Beratungsstelle bedeutet und vielleicht auch, wie hast du selbst die Tage und Wochen darum herum erlebt?
Genau, für uns als Beratungsstelle war das natürlich eine Zäsur. Vorher war Chemnitz zahlenmäßig nie ein Schwerpunkt rechter Gewalt in Sachsen. In diesem Jahr war das dann natürlich sehr schnell ganz anders. Die Fallzahlen sind sprunghaft angestiegen und das ja, hielt sich auch auf einem sehr hohen Niveau wirklich bis Ende des Jahres noch. Genau, wie ich schon gesagt habe, bin ich 2018 hier eingestiegen und das auch erst Mitte September. Das heißt, die ersten Ausschreitungstage sozusagen habe ich eher privat erlebt, war da selbst auch auf den Demonstrationen unterwegs, habe gesehen, wie massiv überfordert Polizei war, wie chaotisch es in der Stadt zuging und empfand das alles als sehr einschüchternd und im schlechtesten Sinne überwältigend. Genau, teilweise aber eben natürlich auch als mutmachend bei all dem, was dann daraus auch noch entstanden ist.
Würdest du sagen, dass die Ereignisse von damals bis heute in deiner Arbeit spürbar sind?
Auf jeden Fall. Also zum Glück sprechen wir und andere natürlich immer noch über das Thema. Nicht wirklich zum Glück sind wir als Beratungsstelle noch sehr beschäftigt mit tatsächlich Vorfällen aus dieser Zeit, weil viele Justizverfahren einfach noch offen sind oder eingestellt wurden. wie zum Beispiel noch zwei Verfahrenskomplexe, die wir jetzt noch quasi bei uns in Bearbeitung haben, zu den Angriffen vom 1. September 2018. Diese Gerichtsverfahren begleiten wir. Das beschäftigt uns schon sehr lang und wird uns auch noch eine Weile beschäftigen mit der Begleitung des Verfahrens, der Betroffenen, mit der Organisation von finanzieller Unterstützung für AnwältInnenkosten für diese Verfahren und so weiter.
Bevor wir tiefer in den Stadtrundgang einsteigen, wollen wir noch einmal zurückgehen zu den Tagen, an denen alles begann. Was genau passierte im August 2018? Wie konnte aus einem tödlichen Messerangriff innerhalb weniger Stunden eine riesige rechte Mobilisierung entstehen? Wir schauen uns jetzt die Abläufe jener Tage an, Schritt für Schritt, um zu verstehen, wie sich die Stimmung in der Stadt so schnell verändern konnte. Wir stehen jetzt hier mitten in der Chemnitzer Innenstadt, vor dem Karl-Marx-Monument, besser bekannt als der Nischel. Es ist das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt und es ist auch der Ort, an dem sich die Bilder festgesetzt haben, die im Spätsommer 2018 um die Welt gingen. Hunderte, teils tausende Menschen, unter ihnen organisierte Neonazis, Hooligans, rechte Kameradschaften, versammelten sich damals hier. Sie marschierten durch die Stadt, riefen rassistische Parolen und zeigten den Hitlergruß. Deshalb starten wir genau hier. Was ist 2018 passiert? Am Abend des 25. August 2018 war in Chemnitz das Stadtfest. Ein großes, mehrtägiges Fest in der Innenstadt, das normalerweise tausende BesucherInnen anzieht. Im Verlauf dieses Abends kam es in der Nähe des Brückenstraßenfestes zu einer Auseinandersetzung, bei der der 35-jährige Daniel H. durch Messerstiche tödlich verletzt wurde. Noch bevor gesicherte Informationen zum Tatergang öffentlich waren, verbreiteten sich über soziale Netzwerke erste Gerüchte, darunter die Behauptung, die Tat sei ein gezielter Übergriff auf Deutsche gewesen oder die Täter würden wegen sexueller Übergriffe gesucht. Beides war falsch. Diese Falschinformationen stützten sich auf einzelne Postings von AugenzeugInnen, wurden jedoch sofort von rechten AkteurInnen in sozialen Medien angegriffen und verstärkt. Innerhalb weniger Stunden begann eine gezielte Instrumentalisierung durch rechte Gruppen. Der Tod von Daniel H. wurde zum Anlass genommen, rassistische Narrative zu verbreiten. Über Facebook, aber vor allem auch über geschlossene Chatgruppen, lief eine schnelle emotionale Mobilisierung. Schon am nächsten Tag, dem 26. August 2018, riefen die ersten rechten Akteure zur Aktion in der Chemnitzer Innenstadt auf. Es fand eine Kundgebung der AfD mit einigen hundert Teilnehmenden statt. Die weitere Mobilisierung kam unter anderem von der Gruppierung Chaotic aus der Fanszene des Chemnitzer FCs. Neben organisierten Neonazis und Hooligans verschiedener Fußballvereine schlossen sich auch viele Chemnitzer BürgerInnen den Aufrufen an. Knapp 800 Personen versammelten sich und zogen anschließend gemeinsam durch die Innenstadt. Zu hören waren Rufe wie »Wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf Hitler Hooligans«, Parolen, die später in bundesweit verbreiteten Videos zu sehen und zu hören waren. Die Demonstration lief weitgehend ohne wirksame Polizeibegleitung. Wie spätere Videoaufnahmen belegten, wurden einzelne PolizistInnen sogar angegriffen. Außerdem wurden zahlreiche Menschen rassistisch beleidigt, verfolgt und körperlich attackiert. Die Polizei hatte die Lage an diesem Tag zu keinem Zeitpunkt im Griff. Im Nachhinein wurden 30 Straftaten gezählt, darunter Körperverletzung, Landfriedensbruch und das Zeigen verfassungswidriger Kennzeichen. Ein erster Vorgeschmack auf das, was in den folgenden Tagen noch kommen sollte. Was am 25. August begann, steigerte sich in den folgenden Tagen zu einer Serie von rechten Aufmärschen und Gewalttaten, die Chemnitz für Wochen in den Ausnahmezustand versetzten. Was ist Tag für Tag passiert? Nur einen Tag nach der ersten rechten Versammlung mobilisierte Pro Chemnitz zu einer Demonstration. Hier, direkt am Karl-Marx-Monument. Etwa 6000 Personen folgten dem Aufruf, darunter Mitglieder aus dem gesamten extrem rechten Spektrum. NPD, der Dritte Weg, die Rechte, AfD, Pegida, die lokale Kameradschaftsszene sowie AktivistInnen der identitären Bewegung. Auch an diesem Tag gab es eine erste Gegendemonstration. Die Stimmung war jedoch extrem aggressiv. TeilnehmerInnen des sogenannten Trauermarsches griffen während und nach der Demonstration Teile der rund 1500 GegendemonstrantInnen sowie JournalistInnen an. Die Polizei war nur mit knapp 600 BeamtInnen vor Ort und konnten weder Gewalttaten noch andere Straftaten aus der rechten Demonstration heraus wirksam unterbinden. Am 1. September 2018, ein Samstag, fand die nächste große Mobilisierung statt. Pegida und verschiedene AfD-Landesverbände riefen zu einem sogenannten Schweigemarsch auf. zudem sich Demonstrantinnen einer von Pro Chemnitz angemeldeten Demonstration anschlossen. Diese hatten ihre eigene Demonstration aufgelöst, um sich dem Schweigemarsch anzuschließen. An diesem Tag wurde der Schulterschluss von bekannten Neonazis und Rassistinnen, Pegida und AfD-Spitzenpolitikern deutlich. Die AfD zeigte keine Berührungsängste zu neonazistischen Aktivisten mehr. In den ersten Reihen liefen AfD-Politiker wie Andreas Kalbitz und Björn Höcke, sowie Personen aus dem Führungskreis von Pegida, unter anderem Lutz Bachmann und Siegfried Debritz. Weitere Rechte waren ebenfalls sichtbar. Martin Sellner von der Identitären Bewegung, Christian Fischer, einer der Köpfe der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend, Götz Kubitschek, Aktivist der Neuen Rechten, Michael Stürzenberger, islamfeindlicher Aktivist und Yves Rahmel, rechtsextremer Musikvertreiber und Veranstalter. Es kamen ca. 4.500 Rechte zusammen. Während der Demonstration wurden vor allem Journalistinnen angefeindet und angegriffen. Wie wir heute wissen, kam es aber auch im Nachgang zu Angriffen auf Gegendemonstrantinnen. Wir als Chemnitz Nazifrei organisierten damals unter dem Motto Herz statt Hetze an der Johanneskirche zusammen mit anderen eine Gegendemonstration, zu der über 3.500 Menschen kamen und sich den rechten Mobilisierungen entgegenstellten. Es spielten die Band Matzen und Echotronic. Die Gegendemonstrantinnen konnten die Strecke der Nazis blockieren, sodass ihre Demonstration nach nur einer sehr kurzen Route über den Innenstadtring von der Polizei beendet wurde. Die Polizei argumentierte gegenüber den Rechten, sodass die Demonstrationszeit abgelaufen war und löste die rechte Demonstration der Volker auf. Hier entstanden Bilder, wie tausende Neonazis den Aufstand probten, unter anderem rund um einen Wasserwerfer, der im Weg stand. Nur zwei Tage später organisierte die Chemnitzer Band Kraftklub gemeinsam mit anderen unter dem Motto bzw. Hashtag Wir sind mehr ein kostenloses Konzert gegen rechts in der Chemnitzer Innenstadt. Auf der Bühne standen unter anderem Casper, die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, KIZ, Materia, Nura und Trettmann. Dazu gab es Redebeiträge, auch von uns. Etwa 65.000 Menschen kamen, um ein Zeichen gegen rechte Hetze zu setzen. Rückblickend lässt sich diese Veranstaltung aber auch kritisch betrachten. Wir, also die Menschen, die regelmäßig gegen rechte Aufmärsche auf die Straße gehen, waren wenige Tage später wieder ohne die Unterstützung von 65.000 KonzertbesucherInnen unterwegs. Für betroffene rechte Gewalt blieb die Lage unverändert bedrohlich. In den Wochen danach fanden am 7. und 14. September weitere rechte Demonstrationen statt, bei denen jeweils zwischen 2.300 und 3.500 Personen teilnahmen. Am 7. September gab es in der Chemnitzer Innenstadt zudem ein Konzert als Gegenveranstaltung. Dabei traten etwa 500 MusikerInnen auf. Etwa 5.000 BesucherInnen nahmen teil und sammelten Spenden, die teilweise an die Angehörigen des Opfers sowie an das Bündnis Chemnitz Nazifrei und die Opferberatung der RA Sachsen gingen. Parallel dazu gab es klassischen Gegenprotest mit rund 1.000 TeilnehmerInnen. Auf den 14. September werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer eingehen. Bis in den November hinein meldete Pro Chemnitz wöchentlich Demonstrationen an. Die Zahl der Teilnehmenden nahm zwar kontinuierlich ab, doch über Wochen hinweg prägten rechte Aufmärsche und Gegendemonstrationen das Stadtbild und das Sicherheitsgefühl in Chemnitz.
Wir verlassen nun den Nischel und gehen mit Anna von der Beratungsstelle Support in Richtung unseres nächsten Ortes, dem Restaurant Safran. Auf dem Weg dorthin sprechen wir weiter mit Anna über die Auswirkungen rechter Gewalt auf Betroffene und darüber, wie sich die Situation in Chemnitz seit 2018 verändert hat. Anna, wie hat sich die rechte Gewalt in Chemnitz denn seit 2018 gewandelt? Spürt ihr in eurer Arbeit auch 7 Jahre danach noch die Auswirkungen dieser Ereignisse?
Ja, also dadurch, dass dieses Jahr einfach so eine Zäsur war und es immer wieder zum Thema wird, ist es natürlich auch in unserer Arbeit immer wieder präsent. Wir begleiten eben immer noch Verfahren aus diesen Jahren, die juristisch noch offen sind. Und wir merken einfach eher so im qualitativen Bereich, dass das Sicherheitsgefühl von Menschen, vor allen Dingen, die von Rassismus betroffen sind, sich tatsächlich nachhaltig verändert hat. Viele Menschen sind weggezogen oder wollten damals wegziehen. Und für andere gibt es eben einen davor und einen danach. Und das wird auch immer wieder bei uns in Beratungsgesprächen ganz deutlich.
Wie verlief die juristische Aufarbeitung der rechten Gewalttaten? 2018 wurden die Täterinnen ausreichend, zur Verantwortung gezogen?
Also die kurze Bauchraus-Antwort ist nein. Die etwas längere, genau, die Verantwortlichen und Institutionen sprachen ja damals davon, die mit voller Härte des Rechtsstaates gegen die Täter vorgehen zu wollen. Fakt ist aber, die meisten Verfahren wurden eingestellt und einige sind eben nach jahrelanger Verschleppung und Belastung für die Betroffenen immer noch offen. Ja, es gab schnelle Verfahren, zum Beispiel das Verfahren um die rechtsterroristische Gruppe Revolution Chemnitz und vereinzelt um einfachere Delikte wie Hitlergrüße. Also wenn man sich die gesamten Zahlen anguckt, ist es natürlich eher ein Trauerspiel. Und mal abgesehen von den Zahlen dazu gibt es auch tatsächlich sehr aussagekräftige kleine Anfragen. Aus Sicht vieler Betroffener ist die juristische Aufarbeitung tatsächlich eher eine Farce, denn ihnen hat das Anzeigerstatten meist mehr Stress und Schmerz bereitet, als dass sie das Vertrauen in den Rechtsstaat durch ein Justizverfahren irgendwie zurückbekommen hätten.
Welche langfristigen Folgen hatte das Erleben der rechten Gewalt für die Betroffenen, also sowohl persönlich als auch in ihrem Alltag?
Naja, das eine sind natürlich tatsächlich hohe finanzielle Belastungen durch AnwältInnenkosten. Wir reden hier teilweise über Summen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Dann natürlich ganz unterschiedliche psychische Belastungen verschiedenster Schwere und Art. Natürlich die Vermeidung von bestimmten Orten, den Wunsch wegzuziehen, Verlust in das Vertrauen in den Rechtsstaat, wie schon erwähnt, und in die Gesellschaft. Und mir hat zum Beispiel mal ein Klient berichtet, dass er seit dem Spätsommer 2018, wenn er auf der Straße unterwegs ist und PassantInnen sieht, sich immer fragt, war diese Person damals auch auf der Straße? Und wenn ja, auf welcher Seite?
Gab es denn damals einen ausreichenden, einen genügenden Schutz und auch nachträglich Unterstützung für die Betroffenen dieser rassistischen und generell rassistischer Übergriffe?
Also, das ist natürlich gesamt schwer zu beantworten, aber als ersten Impuls kommt da in mir ein klares Nein hoch. Wenn Politiker, die noch nicht mal vor Ort waren, damals darüber gestritten haben, ob es jetzt Hetzjagden gab oder nicht, dann unterbindet das eben auch viele Solidarisierungs- und Unterstützungsprozesse. Ganz klar ist, dass die Polizei damals wochenlang massiv überfordert war, sowohl im direkten Schutz der betroffenen Bevölkerungsgruppen als auch in der Ermittlungsarbeit. Das haben die Verfahren, die jetzt noch offen sind und verhandelt werden, auch ganz klar gezeigt. Und ja, Unterstützung kam, wenn dann, meist aus der Zivilgesellschaft und auch von einzelnen PolitikerInnen. Aber ich denke, gegen den lauten Hass auf der Straße war die Unterstützung sicherlich nicht laut genug.
Ihr habt auch ein Monitoring und veröffentlicht einmal im Jahr eine Statistik zu rechten Gewalttaten in Sachsen. Wie haben sich die Zahlen seit 2018 darin verändert?
Genau, also im Jahr 2018 haben wir insgesamt 48 Angriffe erfasst. Das vorherige Angriffsniveau lag meist so zwischen 20 bis 30 Fällen pro Jahr. Und die meisten Angriffe aus 2018 sind auch tatsächlich im Rahmen der rassistischen Ausschreitungen damals passiert. Dann sind die Fallzahlen wieder ein Stück weit nach unten gegangen. 2024 hatten wir sachsenweit allerdings wieder einen Anstieg um 32% zum Vorjahr. Und für Chemnitz hat das bedeutet, von 14 Angriffen im Jahr 2022 hoch auf 26 Angriffe im Jahr 2024, also quasi fast doppelt so viele Angriffe als Anstieg innerhalb von 2 Jahren. Das ist natürlich noch lange nicht das Angriffsniveau aus 2018, aber da will ja auch keiner mehr hin. Und es scheint ein wieder sehr steter Anstieg zu sein, der uns schon Sorgen bereitet. Nicht zuletzt auch durch die vielen Jugendlichen und jungen Täter aus der Neonazi-Szene hier sicherlich zurückzuführen. Auch das ist ein sachsenweites Phänomen. Wir erleben wieder ein typisches Raumnahmeverhalten von jungen Neonazis, manche kaum älter als 14, 15, die ja offensichtlich mit ihrem Auftreten das umsetzen wollen, was die Hools 2018 skandierten, nämlich das ist unsere Stadt. Und in diesem Jahr ja, haben wir bis Ende Juli tatsächlich schon 20 Angriffe registriert. Das heißt, wir rechnen auch wieder in diesem Jahr mit einem klaren Anstieg unserer Fallzahlen, denn wir haben quasi schon 3/4 der Angriffe aus dem Vorjahr zur Halbzeit erreicht. Und auch aufgrund der aktuellen politischen Diskurse fürchten wir um weitere Anstiege.
Wir gehen jetzt ein paar Schritte weiter und bleiben vor dem Safran stehen, einem persischen Restaurant direkt am Rand des Schlossteils. Dieses Restaurant steht exemplarisch für die gezielten Angriffe und Einschüchterungen, die im Jahr 2018 im Zuge der rechten Mobilisierung in Chemnitz stattfinden. Der Inhaber berichtete im Nachhinein von zahlreichen extrem rechten Vorfällen. Allein im September 2018 seien zweimal Hakenkreuze an die Außenfassade des Geschäfts geschmiert worden. Am 6. Oktober 2018 kam es zu einem besonders heftigen Angriff. Drei Unbekannte in dunkler Motorradkleidung und mit Motorradhelmen betraten das Safran in der Promenadenstraße und griffen den 52-jährigen Inhaber direkt an. Sie warfen wahllos Inventar durch den Laden, unter anderem ein Glas und einen sogenannten Samovar, ein Gefäß zur Teezubereitung. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Gäste mehr im Lokal. Abgesehen vom Inhaber waren nur noch zwei Mitarbeiterinnen im hinteren Bereich. Der Inhaber wurde gewürgt und getreten und musste später ins Krankenhaus gebracht werden. Zahlreiche Einrichtungsgegenstände wurden bei dem Angriff zerstört. Vor dem Angriff zeigten die Täter auch einen Hitlergruß. Um sich zu schützen, rief der Inhaber in die Küche zu seiner Frau, sie solle die Pistole holen. Daraufhin flüchteten die Angreifer. Die Polizei brauchte eine Viertelstunde bis zum Restaurant, obwohl die Wache nur 120 Meter entfernt ist. Dieser Angriff auf das Safran war allerdings kein Einzelfall. Bereits 2 Wochen nach Beginn der Ausschreitungen wurde bekannt, dass mutmaßliche Neonazis am zweiten Tag der Demonstrationen, dem 27. August 2018, das einzige koschere Restaurant in Sachsen, das Shalom, attackiert hatten. Der Inhaber Uwe Chuballa schilderte, dass er gegen 21.40 Uhr, kurz nach dem Ende eines Vortrags über die Arisierung jüdischer Unternehmen in der Zeit des Nationalsozialismus, von einem Dutzend Schwarzvermummter vor seinem Restaurant mit Steinen, Flaschen und einer Eisenstange angegriffen wurde. Das Lokal war an diesem Ruhetag fast leer. Nur 2 Gäste waren noch vor Ort. Chuballa wurde an der Schulter verletzt und Fensterscheibe sowie Fassade wurden beschädigt. Die Angreifer riefen Beleidigungen wie »Judenschwein, verschwinde aus Deutschland«. Im September 2021 musste sich ein 30-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Chemnitz für diese Tat verantworten. Er wurde zu einer Haftstrafe von 1 Jahr verurteilt, die auf 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Weitere Täter konnten zwar ermittelt werden, doch mehrere Verfahren wurden eingestellt, weil die Beweislage nicht ausreichte. Die Generalstaatsanwaltschaft legte zwar Beschwerde ein, konnte aber nur in einem Fall eine erneute Verhandlung erwirken. Neben dem Safran und dem Shalom wurde auch das Restaurant Schmetterling Ziel rechter Angriffe. Das Schmetterling, das persische Essen serviert, gehört 2 Junggeflüchteten aus dem Iran. Sie kamen 2015 nach Deutschland und wurden schnell nach Chemnitz weiterverwiesen. 2017 beschlossen sie, ein Restaurant zu eröffnen. Am Tag des Angriffs, dem 23. September 2018, gingen sie schon früher nach Hause, weil vor der Tür rechte Demonstrationen stattfanden. An diesem Tag wurde das Rothaus, ein Gebäude, das damals von der Partei Die Linke genutzt wurde, mit Steinen und Eiern attackiert. Als die InhaberInnen am nächsten Morgen zum Restaurant kamen, waren die Scheiben kaputt. Die Besucherzahlen in der Innenstadt gingen in dieser Zeit stark zurück. Viele mieden die Innenstadt wegen der Ausschreitungen. Täter wurden, wie beim Angriff auf das Safran, nie ermittelt. Alle Verfahren wurden eingestellt.
Wir haben gerade gehört, warum unser Weg uns zum Safran führte. Dazu möchten wir noch einmal mit Anna ins Gespräch kommen, während wir weiter Richtung Schlossteichinsel laufen. Die Angriffe auf die Restaurants haben euch und eure Arbeit sicher auch beschäftigt. Wie reagierte die Stadtgesellschaft auf die Betroffenen und haben sie sich ausreichend gesehen und unterstützt gefühlt?
Ja, das ist sicherlich ganz einzelfallabhängig. Einige Betroffene haben natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aus unserer Wahrnehmung haben viele Menschen ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht und das macht tatsächlich immer einen Unterschied. Und die Betroffenen, mit denen wir in Kontakt waren, haben sich da auch stets sehr berührt und sehr dankbar gezeigt von den Solidaritätsbekundungen. Aber am Ende steht man eben doch vor allen Dingen in diesen jahrelangen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren fast allein da. Vor allen Dingen dann, wenn die mediale Aufmerksamkeit wieder abnimmt.
Chemnitz stand 2018 bundesweit im Fokus und viele PolitikerInnen haben sich damals vor Ort gezeigt und auch Hilfe versprochen. Wie hat sich dieses im Alltag der Betroffenen wirklich ausgewirkt?
Ja, genau. Also zunächst war die mediale Aufmerksamkeit ja wirklich groß in einigen Fällen, was dann eben auch zu hohem Besuch sozusagen führte. Das kann man tatsächlich allerdings nur als Symbolpolitik verstehen. Es ist sicherlich immer noch besser als gar keine öffentliche Solidarisierung, aber für die Betroffenen hatte das auf lange Sicht leider keine positiven Auswirkungen, zumindest aus unserer Perspektive nicht. Oft leider ganz im Gegenteil. Bei einigen entstand eben eher der Eindruck, dass Chemnitz und auch die Betroffenen als nette Fotokulisse genutzt werden und dann eben wieder alleingelassen werden. Und ja, es wurden Versprechen abgegeben von PolitikerInnen, die dann nicht eingehalten wurden. Und tatsächlich ist es so, dass so etwas sehr großen Schaden anrichten kann. Es zerstört einfach das Vertrauen in Politik und meine Erfahrung ist, dass vor allen Dingen bei Menschen mit Fluchterfahrung, die aus Diktaturen nach Deutschland gekommen sind, dass diese sehr große Hoffnungen in unsere Demokratie gelegt hatten, wodurch dieser Vertrauensverlust dann natürlich nochmal extra bitter war.
Inwiefern kann Solidarität für die Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt konkret hilfreich sein? Welche Formen der Solidarität haben sich da für euch, für dich als besonders wirksam erwiesen?
Ja, also Solidarität ist natürlich immer hilfreich, denn sie kann zum Beispiel verhindern, dass Betroffene sich selbst die Schuld an den Übergriffen geben und sie bewirkt, dass rechte und rassistische Angriffe als das verstanden werden, was sie sind, nämlich als Botschaftstaten. Als Angriff auf ganze Bevölkerungsgruppen, aber auch auf unseren Rechtsstaat und unsere offene Gesellschaft als Ganzes. Und natürlich bei all den unterschiedlichen Privilegien und Betroffenheiten, aber das kann man eben mit Solidarität deutlich machen. Und ja, wir verurteilen, was hier passiert ist, wir sind schockiert, wir stehen hinter dir, aber vor allen Dingen auch wir glauben dir. Das macht oft einen großen Unterschied für Betroffene. Außerdem ist natürlich immer wirksam für Betroffene zu spenden, denn oft gehen eben mit Angriffen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren einher und somit auch wirklich potenziell hohe AnwältInnenkosten. Ja, und ansonsten fragt einfach Betroffene, was sie brauchen. Teilt ihre Erzählungen und Geschichten und hört ihnen aufmerksam zu. Am Ende braucht jeder Mensch da was ganz anderes.
Was braucht es aus eurer Sicht als Beratungsstelle heute, damit Solidarität nachhaltig wirken kann, auch über die einzelnen Demonstrationen, die einzelnen Aktionen hinaus?
Also, um Nachhaltigkeit zu generieren, braucht es sicherlich immer Organisation und Vernetzung. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das etwas ist, was in Chemnitz schon ganz gut funktioniert. Es braucht sicherlich Selbstreflexion und Commitment, also in dem Sinne auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen, das eigene Engagement zu hinterfragen, denn Solidarität ist halt keine Insta-Selbstvermarktung. Aber vor allen Dingen braucht es auch statt Gegenwind einfach Rückhalt und Wertschätzung, und zwar auch aus Politik und Verwaltung. PolitikerInnen mit klarer Positionierung für eine offene Gesellschaft, und das heißt eben auch gegen die, die diese zerstören wollen und die diese angreifen. Und was ich mir mehr wünschen würde, ist eine wertschätzende Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, zum Beispiel durch Ordnungsamt und Polizei, die an einigen Punkten schon stattfindet und an vielen, genau, vielleicht immer noch von zu vielen Machtungleichheiten geprägt ist. Es ist halt wichtig, Engagement nicht noch zu verkomplizieren und neue Betroffenheiten zu schaffen. Und ja, größerer Rückhalt gesamtgesellschaftlich wäre natürlich wünschenswert, aber die Mehrheitsverhältnisse an vielen Orten in Deutschland scheinen das natürlich eher irgendwie als naiven Traum erscheinen zu lassen. Dennoch sollten wir einfach nicht vergessen, dass wir viele sind und dass immer auch einzelne Taten und einzelne Unterstützungsangebote und Solidarisierungsbotschaften für Betroffene tatsächlich einen großen Unterschied machen können. Denn es ist ein Unterschied, ob sich gar niemand meldet oder ob ein oder zwei Personen sich melden. Ja, und vielleicht als Appell so zusammengefasst würde ich dazu sagen, es wäre cool, wenn ihr eure Räume, die ihr habt, als offen und demokratisch und solidarisch markiert und ganz klar nach rechts abgrenzt. Sammelt Spenden für Betroffene, denn die braucht es irgendwie in fast jedem Verfahren. Schreibt offene oder private Soli-Briefe an die Betroffenen, am besten ohne Selbstbeweihräucherung diesbezüglich. Und ja, fordert auch immer wieder ein, dass sich Politik und Stadtgesellschaft solidarisieren, denn wenn wir diese Positionierung nicht einfordern, dann wird sie in den vielen, vielen Fällen leider nicht passieren.
Wir sind jetzt noch ein kleines Stück weiter gelaufen und sind nun auf der Schlossteichinsel in Chemnitz. Hier saßen sicher viele von euch schon mal im Sommer auf der Wiese. Ihr habt hier das Fuego a la Isla Festival oder auch das Kosmos erlebt. Aber auch die Schlossteichinsel hat eine Geschichte aus 2018. Auch dies ist ein Ort rechter Gewalt. Im Anschluss an die Demonstration von Pro Chemnitz am 14. September 2018 zog eine Gruppe von mindestens 15 Personen in Richtung Schlossteich. Es war eine Art Probelauf. Die Gruppe sah sich selbst als eine Art Bürgerwehr oder als Unterstützung der Polizei. Sie waren überzeugt, dass sie durch die wochenlangen rassistischen Demonstrationen den vermeintlichen Wunsch der Bevölkerung durchsetzen würden. Zunächst kontrollierten sie die Ausweise von Jugendlichen, die am Schlossteich Geburtstag feierten. Einer der Betroffenen war Fahad, der sich später öffentlich in der Presse äußerte. Er erzählte, wie er an diesem Freitagabend mit Freundinnen am Schlossteich saß, als plötzlich ein Trupp von 20 bis 30 schwarz gekleideten Männern auftauchte. Diese waren bewaffnet mit Quarzhandschuhen und Elektroschockern. Sie kontrollierten bei anderen Jugendlichen die Ausweise und kamen dann auch zu Fahad und seinen Freundinnen. Die Gruppe wurde eingekreist und bedroht. Es hieß, sie dürften hier nicht einfach sitzen. Sie wurden rassistisch beleidigt. Als die Polizei schließlich eintraf, flüchteten die schwarz gekleideten Männer. Dabei warfen sie noch Flaschen. Eine traf Fahad am Kopf. Vor Ort wurden 15 Männer festgestellt. Gegen 6 von ihnen wurde schnell Haftbefehl erlassen. Insgesamt wurden 8 Männer wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung festgenommen. Diese Gruppe nannte sich Revolution Chemnitz und soll bewaffnete Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Revolution Chemnitz war auch der Name einer Chatgruppe im Messenger-Dienst Telegram. Dort planten sie, gegen Linke, Parasiten, Merkel-Zombies, die Mediendiktatur und deren Sklaven vorzugehen. Für den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, war eine nicht näher bekannte Aktion geplant. Die Überfälle auf der Schlossteichinsel galten dabei als Probelauf. Außerdem versuchte die Gruppe laut Ermittlern, intensiv halbautomatische Schusswaffen zu beschaffen, unter anderem eine Heckler & Koch MP5. Im März 2020 wurden die Mitglieder von Revolution Chemnitz vor dem Oberlandesgericht Dresden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, teils wegen schweren Landfriedensbruch, Gründung der Vereinigung und Körperverletzung zu Haftstrafen von bis zu 5,5 Jahren verurteilt. Im Dezember 2020 folgten Verurteilungen gegen 6 weitere Mitläufer, die im Spätsommer 2018 bei Auseinandersetzungen auf der Schlossteichinsel beteiligt waren. Sie hatten gemeinsam mit den Neonazis als Bürgerwehr Ausweise kontrolliert, dabei eine Geburtstagsfeier gestört und ausländische Besucher bedrängt. Die Strafen lagen zwischen 6 Monaten auf Bewährung und einem Jahr Haft.
Wir sind ja jetzt auf der Schlossteichinsel und haben etwas zur rechtsterroristischen Gruppe Revolution Chemnitz gehört. Hat euch das damals als Beratungsstelle groß beschäftigt?
Ja, natürlich. Also auf einzelne Details aus Beratungsfällen kann ich natürlich wegen der Schweigepflicht nicht eingehen, aber das Ausmaß dessen, was sich hinter dem Angriff auf der Schlossteichinsel verbarg, das hat sowohl die Betroffenen als auch uns als Beratungsstelle natürlich extrem geschockt.
Was lief beim Verfahren gegen Revolution Chemnitz besser, als es bei anderen Verfahren lief?
Ja, die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft hat ja damals sehr schnell die Ermittlungen an sich gezogen, weil sie den Terrorverdacht sah. Das Ausmaß dieser ja, rechtsterroristischen Pläne wurde also sehr schnell erkannt und auch ernst genommen. Und dadurch kam es dann auch aus unserer Wahrnehmung zu zügigen und sehr umfangreichen Ermittlungen. Und tatsächlich für die Justiz einem sehr zeitnahen Verhandlungsbeginn, nämlich schon in Anführungsstrichen in 2019. Und ein schnellerer Verfahrensverlauf ist tatsächlich sehr entlastend für die Betroffenen. Denn die wollen natürlich meist schnell mit Angriffen, solchen Geschehnissen abschließen. Und außerdem, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man seine Angreifer schnell auf der Anklagebank sieht, dann entsteht natürlich eher der Eindruck, dass das Justizsystem in irgendeiner Form wirksam ist und wirksame Antworten auf rechte und rechtsterroristische Taten hat.
Auch mit dir wollen wir kurz den Blick auf das Heute und auf die Kulturhauptstadt lenken. Chemnitz ist jetzt 2025 Kulturhauptstadt. Wie bewertet ihr als Beratungsstelle dabei die Entwicklung der Stadt im Umgang mit den rechten Ausschreitungen von 2018 bis heute?
Ja, spannende Frage. Von durchwachsen und unzureichend bis hin zu engagiert, würde ich sagen. Also es gibt so viele Menschen in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Stadtverwaltung, die sich schon vor 2018, sehr engagiert gezeigt haben und die diese Zäsur und diese Geschehene sehr, sehr ernst genommen haben und auch immer wieder zum Thema machen. Und dafür sind auch wir als Beratungsstelle natürlich sehr, sehr dankbar. Im Bewerbungsprozess waren die Ausschreitungen ja ein großes Thema. Aber also allein die Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt, bei der ja Rechtsextreme ungestört und hofiert von zwei Wasserwerfern durch Chemnitz laufen konnten, als der Bundespräsident feierlich begrüßt wurde, zeigt irgendwie schon die gefährliche Ignoranz von rechter Gewalt. Und naja, Faschistinnen zu ignorieren hat irgendwie noch nie geholfen. Zum Glück waren ja auch an diesem Tag viele solidarische Gegendemonstrantinnen auf der Straße. Aber man bekommt schon irgendwie das Gefühl, dass die solidarische Stadtgesellschaft sich eben nicht nur an den extrem rechten Bewegungen und deren Hass in der Gesellschaft abkämpft, sondern mindestens genauso sehr an der Ignoranz und der Nichthaltung von einigen VerantwortungsträgerInnen. Ja, und diesbezüglich hätten wir uns natürlich eine größere Thematisierung und Aufarbeitung der Geschehnisse erhofft, auch mit Hinblick auf die aktuellen sehr besorgniserregenden Entwicklungen, und zwar mit den Verantwortlichen der Stadt, nicht die 100. oder 1000. Veranstaltung zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, wo wir uns gegenseitig erzählen, dass man sich gegen rechte Gewalt engagieren muss, das wissen wir alle, sondern diese Auseinandersetzung hätte es tatsächlich eher mit Stadtverantwortlichen in größerer Breite geben sollen.
Wie gelingt es dieser Stadtgesellschaft, diese Wunden, die 2018 gerissen hat, zu überwinden und gleichzeitig rechte Kontinuitäten sichtbar zu machen?
Also ich glaube, Wunden können nicht überwunden werden. Man kann nur darauf achten, sie ja vielleicht nicht immer wieder aufzureißen. Das heißt, glaube ich, eher sowas wie nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen. Was sicherlich auch bedeutet, sich darüber klar zu sein, dass 2018 sich wiederholen kann. Aber das ohne nach jedem Vorfall auch immer wieder unpassende Vergleiche anzustellen. Denn das ja, relativiert irgendwie nur das Leid von Betroffenen. Es bedeutet sicherlich auch, die Netzwerke von damals weiter zu nutzen und zu pflegen und im Notfall zu akquirieren. Ich glaube, am allermeisten müsste das eine Bedeutung für Politik und auch Polizei haben. Nämlich rechte Gewalt ernst nehmen, Notfallpläne bitte in der Tasche haben und die auch gut ausgearbeitet, Betroffenen zuhören und polizeiliches und Verwaltungshandeln einfach an die Erfahrungen und die Bedürfnisse von Betroffenen anpassen und ja, die Erfahrungen nicht relativieren, die eigenen Abwehrmechanismen hinterfragen, denn das wissen wir aus unserer Arbeit, das wissen alle KollegInnen bundesweit, die sich damit beschäftigen, rechte Gewalt leugnen, das ist das, was schadet. Sie zu benennen und zu verurteilen, das öffnet einen Raum zur Bearbeitung und ja, bringt vielleicht auch ein kleines bisschen Heilung diesbezüglich. Und ich denke, rechte Kontinuitäten sichtbar zu machen, heißt eben nicht, die Wunden von Betroffenen immer wieder aufzureißen, denn die tragen ihre Wunden mit sich rum, tagtäglich. So. Und das sehen wir, also oder das sehen Nicht-Betroffene eben oft nicht wirklich, was das bedeutet. Aber über das Problem zu reden, über das Problem mit der extremen Rechten, mit Rassistinnen und Queerfeinden zu sprechen, das bedeutet für Betroffene eher, hey, meine Erfahrungen werden ernst genommen. Menschen versuchen, hier Lösungen zu finden. Ich werde nicht allein gelassen mit der Bewältigung. Ich bin nicht allein. So, und das ist eher das, was es braucht.
Bis heute kommt man schnell, wenn man Chemnitz mal in der Suchmaschine eingibt, auf Themen rund um rechte Gewalt. Ist Chemnitz heute damit eine Hochburg für rechte Gewalt?
Jein. Zahlenmäßig genau, habe ich das ja vorhin schon mal eingeordnet. Also Chemnitz hat eine lange Kontinuität rechter Gewalt und rechter Netzwerke, das wissen wir. Zahlenmäßig gesehen ist es allerdings so, dass auf 100.000 Einwohner gerechnet Chemnitz derzeit auf nur in Anführungsstrichen auf Platz 3 im Sachsen-Vergleich liegt, und zwar hinter Leipzig und Görlitz. Ja, das denkt man nicht. Die Brutalität der Bilder aus 2018 und auch der Fakt, Chemnitz als mehrjährige NSU-Heimatstadt bilden aber natürlich einen ganz anderen Interpretationsboden für solche Angriffszahlen, auch wenn diese eben nicht jedes Jahr die Skala sprengen.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen mit uns über diese schwierigen Themen zu sprechen. Uns ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen und die Perspektiven der Betroffenen sichtbar zu machen. Wir wissen deine Arbeit und dein Engagement sehr zu schätzen und wünschen dir weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen und all deinen KollegInnen auch für alles, was noch vor euch liegt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.